Warum wollen Menschen Kinder kriegen und Eltern werden? Würden wir eine Liste mit Pro- und Kontra-Argumenten zum Thema Kinderkriegen anlegen, würden die Argumente der Kontraseite sicherlich zahlenmäßig überwiegen. Kinder fordern Selbstaufgabe, bringen eine hohe körperliche, finanzielle und emotionale Belastung mit sich und bescheren uns mit einer Verantwortung, die wir nicht mehr ablegen können. Wieso hat dieses Thema dann solch eine Bedeutung für uns? Oder geht es einzig um evolutionäre Fortpflanzungstriebe? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 39. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Kinderwunsch von Babyfantasien und Generativität. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für den Themenvorschlag. Bei der heutigen Folge handelt es sich nämlich auch um einen Hörerwunsch von euch, den ich tatsächlich schon sehr, sehr lange auf meiner Liste habe. Und der nun endlich den Raum bekommt, den er verdient. Und dabei handelt es sich auch um ein extrem spannendes Thema, denn kaum etwas ist so stark mit Symbolhaftigkeit aufgeladen wie ein Kind. Taucht es in der Psychoanalyse auf, werden wir hellhörig, vor allem, wenn sich das Kind im Traum des Analysanden oder auch des Analytikers zeigt. Ein Kind symbolisiert die Zukunft. Es überlebt uns. Es entsteht aus und vereint Gegensätze, zum Beispiel männlich und weiblich. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung sprach hier vom heiligen Kind als Symbol für Ganzheitlichkeit, welches scheinbar unvereinbare Anteile vereint. Es ist die Verbindung zu unserer Vergangenheit, aber auch die Geburt von etwas Neuem, eventuell auch Konflikthaftem. Jung sprach davon, dass das Leben sich stets vorwärts entwickelt, auch wenn wir das innere Kind mit unserer Vergangenheit verbinden. Wenn uns ein Kind im Traum begegnet, folgt ihm eine psychische Entwicklung. Es bringt Veränderung, braucht Aufmerksamkeit und Schutz und besitzt fast unendliches Potenzial. Im Traum repräsentiert es häufig ein neues Thema, welches Aufmerksamkeit braucht. Oft träumen wir von Babys, wenn wir so im Alltag abgelenkt sind, dass wir etwas in uns nicht wahrnehmen. In diesen Träumen geht es häufig darum, dass da mit einem Mal ein Baby ist und der Träumer sich nicht gut genug darum kümmert. Was muss ich in mir beachten, versorgen und schützen? Womit muss ich mich auseinandersetzen, ob ich will oder nicht? Wir können hier also fragen, was braucht Aufmerksamkeit in mir? Manchmal handelt es sich um ein tatsächliches Kind, oft aber eher um unser inneres Kind. Ist das Kind im Traum zum Beispiel 5 Jahre alt, können wir fragen, was vor 5 Jahren geschehen ist oder was ist der Person passiert, als sie 5 war. Das Kind im Traum schafft also auch die Verbindung zur Vergangenheit. Nicht selten verbinden wir mit einem Kind aber nicht nur Veränderung und Weiterentwicklung, sondern gar ganze Rettungsfantasien. Das Kind, welches zum Beispiel die bröckelnde Beziehung oder das eigene Leben retten soll. Folgen wir diesem Gedanken, merken wir, dass das Kind in Mythen und Sagen ebenfalls oft als Retter erscheint. Das heilige Kind wird in schwierige Situationen hineingeboren, und bringt die rettende Veränderung. Jesus Christus wird im Neuen Testament als der neue Adam verstanden, dessen Gehorsam den Sündenfall aufhebt und Erlösung bringt. Moses wurde vom Pharao verfolgt und sollte später sein Volk retten. Krishna sollte die Welt vor dem tyrannischen König retten. Das Baby bringt die Frage, wo in uns und in der Welt etwas ist, was repariert werden muss. Ein Kind hat nicht nur die archetypische Besetzung des Retters, sondern darüber hinaus auch die von etwas Göttlichem. Wenn eine Mutter ein Baby zur Welt bringt, erschafft sie neues Leben, beziehungsweise erschaffen die Eltern gemeinsam neues Leben. So können Eltern gar nicht anders, als ihr Kind als etwas wirklich ganz Besonderes wahrzunehmen und zu idealisieren. Das ist doch nicht schlimm. Tatsächlich bestärkt diese Idealisierung auch die Bindung an das Kind. Eine übertriebene Identifikation mit diesem göttlichen bzw. mystischen Aspekt des Kindes kann aber dazu führen, dass Eltern ihr Kind zu sehr idealisieren. Das kann wiederum zur Entwicklung narzisstischer Störungen führen. Und wo wir gerade bei Idealisierung sind, für viele ist die Fantasie der Elternschaft erfüllt von idealisierten Bildern von Liebe, Schutz und Kontinuität. Die Aussicht, neues Leben in die Welt zu bringen, geht oft mit einem Gefühl von Hoffnung und Erneuerung einher und symbolisiert das Potenzial für Neuanfänge. Ebenso von Erfolg. Zeitgenössische Vorstellungen von Elternschaft scheinen diese als Teil des erfolgreich gelebten Lebens einzuordnen. Dabei wird allerdings häufig die Realität der Elternschaft verleugnet. Dies ist allerdings gar nicht neu. Schon in der Bibel wird Elternschaft von Sexualität und Leid getrennt. Maria erlebt die unbefleckte Empfängnis, ohne Schmerz. Und dies gilt nicht nur für den Schmerz der Geburt, sondern auch für den Schmerz der psychischen Entwicklung, der mit Elternschaft einhergeht. Entwicklung passiert mit Wachstumsschmerzen. Ein anderes Beispiel ist Schneewittchens Mutter, von der wir hier schon gehört haben. Diese kann nicht loslassen, will ihr Leben nicht für ihre Tochter einschränken, nicht die eigene Schönheit aufgeben und tanzt sich so in brennenden Schuhen tot. Es scheint ein aktueller Mythos zu sein, dass Elternschaft nebenbei passiert, kaum eine Entbehrung fordert. Eine Verleugnung von Grenzen. Zugleich können die Fantasien, die wir von Elternschaft haben, jedoch auch von tiefen, unbewussten Wünschen durchzogen sein, die in früheren Beziehungen der eigenen Lebensgeschichte und ungelösten Konflikten aus der Kindheit wurzeln. Eines der zentralen Konzepte der Psychoanalyse ist der Wiederholungszwang, der unbewusste Drang, ungelöste Konflikte oder Erfahrungen aus der Vergangenheit zu wiederholen. Dieses Konzept ist besonders relevant, wenn man den Wunsch nach einem Kind betrachtet. Das Verlangen nach Elternschaft kann zum Teil von dem unbewussten Wunsch getragen werden, frühere familiäre Dynamiken neu zu erschaffen oder zu korrigieren. Für Menschen, die Fürsorge, Liebe und Sicherheit von den Eltern erfahren haben, kann der Wunsch, selbst Eltern zu werden, aus dem Bedürfnis entstehen, diese Qualitäten an die nächste Generation weiterzugeben. Das neue Kind symbolisiert die Möglichkeit, Wärme, Liebe und Geborgenheit fortzusetzen. Es steht für die Chance auf eine neue Beziehungsdynamik, die das in der eigenen Kindheit Erfahrene weiterträgt und ein Gefühl von Kontinuität und Sinn stiftet. Umgekehrt kann bei jenen, die schwierige, emotional belastende oder vernachlässigende Beziehungen zu ihren eigenen Eltern hatten, der Wunsch nach einem Kind den Versuch widerspiegeln, alte Wunden zu heilen oder aufzulösen. Das Kind wird zum Symbol von Wiedergutmachung und Erlösung, der Möglichkeit, es anders zu machen und Liebe und Fürsorge zu schenken, die in der eigenen Kindheit gefehlt haben. Es kann auch den Wunsch ausdrücken, eine unerfüllte oder emotional verlassene Kindheit nachzuleben oder zu korrigieren. Betrachten wir Elternschaft aus der Perspektive der existenziellen Psychotherapie, um an die letzten Folgen anzuknüpfen. Hier spricht der Psychoanalytiker Irvin Yalom von den vier zentralen existenziellen Grundthemen: Tod, Sinnhaftigkeit, Isolation und Freiheit. Beginnen wir mit der Dimension der Isolation bzw. Beziehung. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott sagte, dass es so etwas wie ein Baby nicht gibt. Damit meinte er, dass Babys nicht isoliert existieren. Ihr Dasein ist zutiefst mit ihren Bezugspersonen verflochten. Das Selbstgefühl des Säuglings entwickelt sich durch die emotionale und körperliche Fürsorge, die es von Mutter und Vater erhält. Aus dieser Perspektive kann der Wunsch nach einem Kind als das Verlangen verstanden werden, eine neue Beziehung zu schaffen, ein neues Gefühl von Verbundenheit, ja sogar Verschmolzenheit und Identität. Yalom unterscheidet zwischen zwischenmenschlicher, intrapsychischer und existenzieller Isolation. Elternschaft beeinflusst alle drei Ebenen. Intensive Nähe und Bindung zum Kind können tiefe zwischenmenschliche Verbundenheit schaffen. Gleichzeitig erleben viele Eltern aber auch soziale Isolation durch weniger Kontakt, Einsamkeit und Überforderung. Die Entwicklung geht von Isolation hin zu radikaler Beziehung. Die grundlegende existenzielle Isolation bleibt aber bestehen. Selbst zwischen Mutter und Kind ist eine letztlich unüberbrückbare Kluft in Bezug auf deren innere Welten. Es entsteht eine Ambivalenz. Die Erfahrung, zutiefst verbunden und zugleich existenziell allein zu sein. Besonders deutlich wird diese Dynamik im höheren Lebensalter. Einsamkeit ist hier ein zentrales Thema. Wenn berufliche Rollen wegfallen, körperliche Kräfte nachlassen und Freundeskreise kleiner werden, geraten viele Menschen in eine existenzielle Isolation. Kinder und Enkelkinder gewinnen dann eine enorme Bedeutung. Durch ihre Versorgung bleiben Großeltern eingebunden in familiäre Zusammenhänge, in alltägliche Routinen, in lebendigen Kontakt. Die Energie des Kindes, seine Neugier, seine Beweglichkeit, sein Staunen wirken vitalisierend. Sie holen die Älteren quasi zurück ins Leben, halten sie aktiv, emotional beteiligt und innerlich wach. Psychoanalytisch gesprochen könnten wir sagen, das Kind repräsentiert hier nicht nur Zukunft, sondern auch Lebendigkeit selbst. Es bringt Bewegung in erstarrte Strukturen. Es fordert Präsenz. Es ruft zur Beziehung. In dieser Begegnung kann Einsamkeit gelindert werden. Nicht durch bloße Beschäftigung, sondern durch echte Verbindung. Dies führt uns zur Sinnhaftigkeit. Keine Aufgabe im Leben bringt so viel Verantwortung, fordert so viel Selbstaufgabe und birgt so viel Potenzial wie die Erziehung eines Kindes. Dem Kind das Leben zu zeigen, es zu versorgen und es zu schützen, zu fördern, mit ihm durch unterschiedliche Themen des Lebens zu gehen und durch es selbst neue Erfahrungen zu machen, dies alles sind Dinge, die uns mit einem tiefen Gefühl von Sinnhaftigkeit erfüllen können. Die enge Bindung zum eigenen Kind, Liebe, Nähe, Vertrauen, gibt vielen Eltern ein starkes Gefühl von Bedeutung. Das Erleben, gebraucht zu werden und jemandem beim Aufwachsen zu begleiten, stiftet tiefen Sinn. Viele Eltern empfinden es zudem als sinnstiftend, Verantwortung für die nächste Generation zu übernehmen, Werte weiterzugeben, Fähigkeiten zu fördern und zur Gesellschaft beizutragen. Hierauf kommen wir gleich nochmal zurück. Oft entsteht Sinn auch nicht nur in großen Ideen, sondern in kleinen alltäglichen Erlebnissen. Das Lächeln des Kindes, erste Schritte, ein Gespräch, gemeinsames Lachen, Trost spenden. Gleichzeitig ist, wie wir eben gesagt haben, wichtig, dass Elternschaft nicht immer nur sinnstiftend ist. Sie kann auch erschöpfend, überfordernd und durchaus ambivalent erlebt werden. Sinn entsteht häufig nicht automatisch, sondern wächst mit der Zeit, durch Beziehung, Reflexion und Unterstützung. Elternschaft fordert und verändert. Eltern haben die Chance, dass sie durch ihr Kind geduldiger, empathischer, verantwortungsbewusster und reflektierter werden können. Diese persönliche Reifung wird oft ebenfalls als sinnhaft erlebt. Die existenzielle Entwicklung, die sich um das Finden eines Sinnes in einer Welt dreht, die keinen Sinn vorgibt, wird durch das konkrete Finden eines Sinnes in der Elternschaft vorangetrieben. Ambivalenz entsteht, wenn Eltern diesen Sinn verlieren. Bei Erschöpfung, Burnout, Enttäuschung, Konflikten oder falls die Elternschaft nicht freiwillig war. Auch wenn Elternschaft also keine Sinnfindung garantiert, gibt sie einem doch die Möglichkeit, täglich einen Sinn zu finden. Wie ist es mit der Dimension der Freiheit? Wenn Menschen Eltern werden und ein Baby bekommen, kann das Gefühl entstehen, dass man nicht mehr die Kontrolle über das eigene Leben hat und dass mit dem Kind eine nicht unerhebliche Ambivalenz einhergeht. So ist es auch mit psychischen Inhalten, die, wie wir vorhin gehört haben, im Traum nicht selten durch ein Baby repräsentiert werden. Wenn wir dies nun also durch den Aspekt der Freiheit betrachten, können wir uns fragen, wo habe ich Angst, die Kontrolle zu verlieren? Was wünsche ich mir und habe gleichzeitig Angst davor? Also was in mir ist ambivalent und bedroht mein Gefühl von Kontrolle oder meine Freiheit? Aber kehren wir erstmal zum tatsächlichen Kind zurück. Mit Elternschaft verändert sich das Verhältnis zur Freiheit radikal. Kinder geben dem Alltag klare Prioritäten und einen Rhythmus. Vom morgendlichen Aufstehen, Frühstücken bzw. Ernähren des Kindes bis hin zum Fertigmachen für Kita, Schule oder Arztbesuche. Da Kinder sich noch nicht selbst strukturieren können, übernehmen die Eltern diese Aufgabe und schaffen sich so ebenfalls eine Struktur. Das Gefühl, für jemanden da zu sein und Verantwortung zu tragen, kann dem eigenen Leben Richtung und Stabilität geben. Freiheit wird dadurch natürlich massiv eingeschränkt. Zeit, Autonomie, Spontanität nehmen ab. Gleichzeitig ist Elternschaft Ergebnis einer fundamentalen Wahl, nämlich Verantwortung für ein anderes Leben zu übernehmen. Es entsteht eine Spannung zwischen Selbstverwirklichung und Fürsorge. Die existenzielle Bewegung geht von individueller Freiheit hin zu verantwortlicher Bindung. Freiheit wird nicht aufgehoben, sondern neu definiert, als bewusste Verpflichtung. Ambivalenz entsteht häufig durch empfundene Schuld, Überforderung oder auch Verlustgefühle. Letztlich konfrontiert Elternschaft intensiv mit der eigenen Endlichkeit. Durch das Kind wird der zeitliche Horizont erweitert. Wir denken in Generationen. Das Kind verkörpert das Fortbestehen über den eigenen Tod hinaus. Hier drückt sich das Bedürfnis aus, etwas Bleibendes zu hinterlassen, zum Beispiel Werte, Fürsorge oder Prägung. Die Ambivalenz besteht darin, dass das Thema der Endlichkeit gleichzeitig durch die Angst vor Verlust, Krankheit oder Tod des Kindes präsent gehalten wird. Gleichzeitig wird die eigene Vergänglichkeit bewusster, im Sinne von, ich werde nicht immer da sein. Die existenzielle Bewegung geht von der Angst vor dem Tod hin zur Generativität. Generativität bezeichnet in der Psychologie, maßgeblich geprägt durch Erik Erikson, das Bestreben im mittleren Erwachsenenalter, für kommende Generationen Verantwortung zu übernehmen, Wissen weiterzugeben und bleibende Werte zu schaffen. Generativität schützt vor narzisstischer Verengung und existenzieller Leere. Sie stabilisiert Identität durch das Erleben, gebraucht zu werden, seine Rolle zu finden und durch die Weitergabe seines Wissens und der eigenen Werte selbstwirksam zu sein. Sie fördert die persönliche Entwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, während das Gegenteil, Stagnation oder Selbstabkapselung, zu einer Einengung und sozialer Isolation führt. Die Psychoanalytiker Heinz Kohut und Otto Kernberg unterscheiden zudem zwischen einer reifen und einer unreifen Generativität. Während die reife Form damit einhergeht, dass das eigene Selbst zugunsten des anderen zurücktritt, zeigt sich unreife Generativität in der instrumentellen Nutzung des Kindes für narzisstische Bedürfnisse. Wenn zum Beispiel das Kind die Selbstverwirklichung erreichen soll, die die Eltern nicht geschafft haben. Generativität ist somit mit den Grundthemen von Sinnhaftigkeit und Isolation verbunden. Reife Generativität bedeutet zudem, ein Kind innerlich als eigenständiges Objekt erleben zu können, nicht als Selbstobjekt. Bei einer Selbstobjektbeziehung wird dem Kind meist unbewusst die Aufgabe zugesprochen, die elterlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Statt sich getreu des eigenen Selbst entfalten zu können, soll das Kind zum Beispiel die Eltern bestätigen, beruhigen, bewundern oder deren inneres Gleichgewicht stabilisieren. Das Kind überholt die Eltern normalerweise aber immer. Es wird stärker, hat mehr Potenzial und wird eventuell erfolgreicher als man selbst. Dies kann naturgemäß viel Konfliktpotenzial mit sich bringen. Wenn zum Beispiel gleichsam Stolz über die Erfolge des Kindes sowie Schmerz darüber empfunden wird, dass dem Kind etwas gelingt, was einem selber nicht gelungen ist. Dies spielt sich oft unbewusst ab und wird in der Psychoanalyse durch den Laios-Komplex beschrieben, welcher aus der Geschichte des Ödipus hervorging. Laios, König von Theben, erhält vom Orakel die Prophezeiung, dass sein Sohn ihn töten und seine Frau heiraten werde. Aus Angst lässt er das Neugeborene aussetzen. Doch das Kind überlebt und wächst in Korinth auf. Es erhält den Namen Ödipus. Als Erwachsener hört Ödipus dieselbe Prophezeiung. Um seine vermeintlichen Eltern zu schützen, flieht er aus Korinth. Auf dem Weg gerät er in Streit mit einem Mann an einer Wegkreuzung und tötet ihn, ohne zu wissen, dass es sein leiblicher Vater Laios ist. In Theben löst er das Rätsel der Sphinx, wird als Held gefeiert und heiratet die Königin Iokaste, seine Mutter. Erst später kommt die Wahrheit ans Licht. Laios Versuch, dem Schicksal zu entkommen, hat es erst herbeigeführt. So wie Laios in der Geschichte versucht, das Schicksal zu umgehen, indem er seinen Sohn weggibt, versuchen Eltern manchmal ebenso die eigenen Kinder davon abzuhalten, dass diese sie überholen. Meist, wenn es um Themen geht, die für die Mutter oder den Vater selbst konflikthaft und oder schmerzhaft sind, zum Beispiel beruflicher Erfolg. Eine reife Lösung würde darin bestehen, den Kräfteverfall, das ungenutzte Potenzial oder die nie gehabten Möglichkeiten zu betrauern, sich von der Lebendigkeit des Kindes inspirieren zu lassen oder zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie den aufkommenden inneren Themen einen Raum zu geben, um die eigene Entwicklung zu fördern. Wie sich eine scheiternde Ablösung äußern kann, besprachen wir anhand der Märchen Aschenputtel und Schneewittchen und in der Folge zu Borderline-Eltern. Hier möchte ich kurz innehalten und erwähnen, dass nicht nur die Beziehung zum eigenen Kind bzw. eigenen inneren Kind konflikthaft sein kann, sondern der Kinderwunsch als solches kann es auch sein. Dies zum Beispiel, wenn der Wunsch mit einem starken Schuldgefühl oder der Angst vor eigener autonomer Entwicklung einhergeht. Es gibt zudem stets einen gegensätzlichen Pol in uns, der der eigenen Entwicklung gegenübersteht. Also eine Bestrebung, das innere oder ins Außen projiziert das tatsächliche Kind klein zu halten. Vielleicht auch, weil die Entwicklung sich auf eine bestimmte Weise schmerzhaft oder angsteinflößend anfühlt. Manchmal gewinnen unsere zerstörerischen Impulse und wir zerstören einen guten Plan oder die Vitalität unseres äußeren tatsächlichen Kindes, welches sich entwickeln will, oder unseres inneren Kindes. In einer zukünftigen Folge werden wir uns nochmal genauer mit den zerstörerischen Impulsen in uns auseinandersetzen. Aber hier schon mal ein Beispiel. In der Anorexie zeigt sich nicht selten der unbewusste Wunsch, Kind zu bleiben. Der Körper soll sich nicht entwickeln. Keine erwachsenen Rundungen ausbilden, keine sexuelle Reife zeigen. Das Hungern wird zum Versuch, den Übergang ins Erwachsensein zu blockieren. Die Gefahr besteht darin, dass Entwicklung nicht gewagt, sondern vermieden wird. Statt sich dem Leben in seiner ganzen Komplexität zu stellen, wird an einer kindlichen Existenz festgehalten, die vermeintlich Schutz vor Trennung, Sexualität, Autonomie und Verantwortung bietet. In dieser Perspektive wird deutlich, der Kinderwunsch und die Angst vor dem Erwachsenwerden gehören eng zusammen. Ein eigenes Kind zu bekommen, kann bedeuten, sich selbst als erwachsen anzuerkennen, Verantwortung zu übernehmen und die eigene Endlichkeit anzunehmen. Es heißt, in eine neue Generationenposition zu wechseln. Vom Kind zum Elternteil, vom Empfänger zum Weitergebenden. Und um nochmal an die vergangenen zwei Folgen anzuknüpfen, wie Yalom anmerkt, ist die beste Abwehr von Todesangst, ein Leben zu leben, welches man nicht bereut. Kinder ermöglichen durch die genannten Aspekte eine stabilere Begegnung mit dem eigenen Tod. Durch das Finden von Sinnhaftigkeit, tiefer Beziehung und Generativität sowie das Erleben von Selbstwirksamkeit und Verantwortung. Doch nicht jeder Mensch hat bzw. möchte Kinder oder Enkelkinder. Und nicht jede Einsamkeit lässt sich dadurch auflösen. Und doch denke ich, ist das, worüber wir heute sprechen, etwas, was jeden Menschen bewegt. Umso wichtiger wird die Frage, wie wir generativ sein können, auch jenseits biologischer Elternschaft. Was geben wir weiter? Was schaffen wir? Wo hinterlassen wir Spuren? Die Trauer eines nicht erfüllten Kinderwunsches kann tief gehen. Denn es geht nicht nur um den Verlust eines möglichen Kindes, sondern um den Verlust einer möglichen Zukunft und einer Identität. Nicht selten mischen sich in diese Trauer Scham und ein Gefühl, etwas verpasst zu haben oder vom Zurückbleiben. Dies sind ernste innerseelische Krisen, die Menschen nicht selten in Psychotherapie führen. Die Aufgabe besteht grob vereinfacht dann meist darin, so wie wir es eben bei der reifen Generativität besprochen haben, verstrichene oder nie dagewesene Möglichkeiten zu betrauern, Milde mit sich zu finden und die Erfahrung zu integrieren, die den jeweiligen Menschen an diesen Punkt gebracht haben. Hier hilft es, die symbolischen innerseelischen Bedeutungen zu erkunden, die mit dem Kinderwunsch verbunden waren. Wenn wir diese Dimension ernst nehmen, können wir beginnen, neue Wege zu suchen, um mit Einsamkeit und unerfüllter Sehnsucht umzugehen. Nicht im Sinne von Ersatz, sondern im Sinne von Transformation. Was will in mir geboren werden? Was braucht Schutz und Pflege? Was möchte ich weitergeben? Manchmal entdecken Menschen in der psychotherapeutischen Arbeit, dass ihr tiefster Wunsch weniger einem realen Kind gilt als einem inneren Zustand. Verbundenheit, Sinn, Lebendigkeit, Beziehung. Das reale Kind wäre ein möglicher Weg dorthin, aber nicht der einzige. Und so schließt sich der Kreis. Das Kind als äußere Realität und das innere Kind als seelische Gestalt. Beide verlangen Aufmerksamkeit. Beide erinnern uns daran, dass Leben Beziehung braucht. Und beide konfrontieren uns mit den Grundthemen des Lebens sowie unserer Verantwortung. Für uns selbst, für andere und für das, was wir in die Welt bringen. Generativität lässt sich so auch als ein in Beziehung bleiben verstehen. Mit unserer Vergangenheit, der Zukunft, mit anderen Menschen und den inneren Anteilen in uns selbst. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke auch für den Themenvorschlag. Und lasst mich gerne unter hocherfreut-podcast auf Instagram eure Meinung und weitere Themenvorschläge wissen. Ansonsten abonniert gerne unseren kostenlosen Newsletter, um bei allem, was hocherfreut angeht, auf dem Laufenden zu bleiben. Und bewertet die Folge gerne dort, wo ihr sie hört. All das hilft wie immer dem Podcast beim Wachsen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.